Mark Terkesidis, Sie sind Journalist und Migrationsforscher. Ihre Arbeit prägen Schlagworte wie Interkultur und Kollaboration, aber auch Popmusik und, ganz verrückt, Popmusikkritik. Sie leben in Berlin und in Köln. Inwiefern prägt Ihr Blick vor die eigene Haustür Ihr Bild von Deutschland als einem Einwanderungsland?
Nee, ich glaube, wie soll ich sagen, jeder, der bei sich aus dem Fenster guckt, hat irgendwie einen ganz bestimmten Eindruck von Deutschland. Und ich behaupte gar nicht, dass mein Eindruck in jeder Beziehung verallgemeinerbar wäre. Aber ich habe sozusagen zwei Perspektiven. Das eine ist, dass ich mal in Köln gewohnt habe für 20 Jahre und da, weil da die Universität ist, in einem recht bürgerlichen Viertel, also durchaus homogen, sehr wenig Personen mit Migrationshintergrund, alles ordentlich, wenig Abfall und die Welt scheint da doch noch vergleichsweise in Ordnung zu sein. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und wohne dort in Kreuzberg, also einem Viertel, das man immer mit Multikulti und Gott weiß was in Verbindung gebracht hat. Und da hat man eine ganz andere Atmosphäre, weil dort natürlich tatsächlich sozusagen sehr viele Leute mit Migrationshintergrund wohnen, weil die Atmosphäre dort recht unordentlich ist, weil in den letzten Jahren sehr viele Touristen dorthin gekommen sind, die noch eine größere Vielfalt prägen und das Ganze zu den unwahrscheinlichsten Szenen kommt im Grunde. Also da sitzen 5 ältere Damen türkischer Herkunft auf einem Bänkchen. Tatsächlich sieht das aus, wie als ob die auf einem Dorf sitzen würden. Dann ziehen da die grölende Touristenhorde vorbei, die gerade irgendeine Vorhochzeit feiert. Und das sind sozusagen extreme Gegensätze in dem, wie man über Deutsche nachdenken kann. Aber es passt auch irgendwie alles zusammen. Und ich würde gar nicht sagen, dass das eine allgemeiner über Deutschland ist als das andere. Nur zu dem Zeitpunkt, die Touristen sind nochmal speziell, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Kreuzberg gezogen bin, kam mir Kreuzberg weniger als Parallelgesellschaft vor als Köln-Lindenthal, wo ich vorher war. Einfach deswegen, weil dieses Kreuzberg tatsächlich einer Gesellschaft viel mehr entspricht, die dieser Tage sehr vielheitlich geworden ist, sehr individuell auch geworden ist, sehr individualisiert geworden ist.
Aber gerade mit diesen beiden Ausschnitten, die Sie genannt haben, könnte man natürlich sagen, dieser Kreuzberger Blick, das ist eben der spezielle großstädtische Ausschnitt. Und im Rest von Deutschland, wenn man gerade mal nach München oder Bayern oder auch Baden-Württemberg blickt, da sieht es doch eher aus wie in dem Kölner Vorort.
Ja, deswegen glaube ich ja auch, dass man sozusagen mit allen Perspektiven kalkulieren muss. Also ich meine, wenn sich eins über Deutschland immer wieder zeigt, ist, dass Deutschland auch in sich extrem vielfältig ist. Ja, also das macht einen Unterschied, ob Sie in Berlin wohnen oder ob Sie in Nordrhein-Westfalen wohnen oder ob Sie in Bayern wohnen oder in Baden-Württemberg wohnen. Ja, das sind extrem große Unterschiede auch darüber, wie dort Gesellschaft gedacht und gestaltet wird. Ich glaube nur, dass man für die Städte dieser Tage schon einen dramatischen demografischen Wandel zur Kenntnis nehmen muss. Ja, also das heißt, Deutschland, jetzt bei den Flüchtlingen ist das immer wieder gesagt worden, das Land wird sich verändern. Deutschland ist schon verändert. Ja, also Deutschland, da ist es so, dass bei den unter 6-Jährigen die Kinder mit Migrationshintergrund in allen deutschen Städten in der Mehrheit sind. Und Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart etc., da reden wir von 70%. Also das heißt, 2/3 der Kinder, die jetzt demnächst in die Schule gehen, in den Städten, haben selbst einen Elternteil, das noch nach Deutschland eingewandert ist. Und das ist einfach dramatisch. Ja? Und da reden wir nicht nur von den ganz großen Städten, da reden wir auch von Heilbronn und Solingen und was weiß ich. Ja? Und das ist dann schon natürlich was anderes als in bestimmten Vierteln der Städte oder auch in Bayern auf dem Land oder überhaupt auf dem Land oder natürlich in den neuen Bundesländern, wo es eigentlich keine Einwanderung gegeben hat und auch nur sehr begrenzt gibt. Aber klar, das ist natürlich der Ort, von dem aus ich die Einwanderungsgesellschaft denke.
Sie selbst sind ja auch eigentlich Kind mit Migrationshintergrund in dem Sinn. Sie sind aufgewachsen im Rheinland, hört man auch ein kleines bisschen. Ihr Vater ist Grieche, gebürtiger Grieche. Welche Rolle hat es bei Ihnen zu Hause gespielt, dieses Griechentum des Vaters?
Naja, mein Vater ist, sozusagen meine Eltern sind eine ziemlich unwahrscheinliche Kombination. Mein Vater ist als Student nach Deutschland gekommen und zwar schon in den 50er Jahren. Der kommt aus einer nicht besonders reichen Familie, aus einem Ort, der zwischen Athen und Piräus liegt. Nikea heißt der, der war der jüngste von 4 Brüdern und der wollte Maschinenbau machen. Das war sozusagen in Griechenland auch meine Perspektive, nach Aachen zu gehen und Maschinenbau zu studieren und ist dann tatsächlich alleine nach Aachen gekommen, hat dort in Rekordzeit studiert, Deutsch gelernt, zur Untermiete gewohnt und so weiter. Also der Druck, der sozusagen auf meinem Vater lastete, war ganz schon enorm. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass er sich ausgerechnet das Land ausgesucht hat, wo er vorher ja sozusagen die Besatzungstruppen in Griechenland erlebt hat. Also von dem Moment, wo man deutsche Soldaten um Essen anbettelt und als sozusagen grausame Personen auch erlebt, zu dem Moment, wo man nach Deutschland geht, um dort zu studieren, waren nur 10 Jahre. Ja. Also das ist schon ganz schön erstaunlich. Aber der hat gleichzeitig aber so einen Moment gehabt, in dem er sozusagen, also Griechenland mit seinem ganzen, zu dem Zeitpunkt noch, wie soll ich sagen, enormen familiären Druck, ja, und auch seiner enormen Lautstärke, gar nicht mehr so attraktiv fand. Ja. Also der war jemand, der da durchaus auch weg wollte. Also und der auch gar nicht so ein unglaubliches Bedürfnis danach hatte, zurückzugehen, was viele Leute hatten, sondern der eher daran interessiert war, in Deutschland weiter zu leben. Der hat dann meine Mutter kennengelernt, die eigentlich sozusagen bildungsmäßig, was jetzt auch nicht so oft vorkommt, weit unter ihm stand. Also die war eben nicht Diplom-Ingenieurin, sondern gelernte Hutmacherin und die war durch, wie soll ich sagen, Einheirat die gute Partie nach dem Krieg zu einem Stoffgeschäft gekommen, also Meterware. Lustigerweise, meine Mutter ist jetzt 92 und wickelt gerade ihren Laden ab in Eschweiler im Rheinland. Und die ist auch 12 Jahre älter als er und die beiden haben sich in Aachen in einer Bar kennengelernt. Wie gesagt, es war der unwahrscheinlichste Fall. Ja. Und die haben sich dann verliebt und dann bin ich auf die Welt gekommen. Und ich würde natürlich nicht sagen, dass das Griechische in der Familie keine Rolle gespielt hat, aber mein Vater hatte, glaube ich, auch sehr stark so eine, ja, fast schon Ideologie von Anpassung. Ja. Also zu dem Zeitpunkt war der Druck auf Leute, zumal wenn sie Tergesidis heißen, sich quasi unsichtbar zu machen, ziemlich hoch. Ja, und in der Kleinstadt sozusagen mit einer deutschen Frau und natürlich auch sozusagen aus dem Verwandtschaftskreis die entsprechenden Vorurteile kamen. Ja, also der Katzelmacher könnte auch sein, dass der noch ein Messer, obwohl er Ingenieur war. Ja, also es kann auch sein, dass der ein Messer hat und dergleichen mehr. Ja, also haben auch eher dazu geführt, dass der sich extrem zurückhaltend in der Beziehung geäußert hat.
Ja. Das nach außen einerseits verständlich, andererseits hätte das ja auch sein können, dass nach innen gerade die griechische Tradition, Kultur umso mehr gepflegt wird. Oder haben Sie das nicht so empfunden?
Nee, das habe ich nicht so empfunden. Also, dass wenn ich 2 griechische Elternteile gehabt hätte, die möglicherweise beide aus damals auch aus der sogenannten Gastarbeit gestammt hätten, wäre das vielleicht ein anderes Elternhaus gewesen. Ich habe eine ganze Reihe von Freunden, die griechischer Herkunft sind und die waren dann auch im muttersprachlichen Unterricht und so weiter und so weiter. Da haben die Eltern aber auch schlicht und ergreifend beide griechisch gesprochen. Ja. Mhm. Das macht einfach einen Unterschied. Tatsächlich ist es ganz oft auch so, wenn die Personen aus, ja, wie nennt man das, gemischte Ehen, das kommt immer so, das klingt immer so seltsam, aber wenn die Mutter eingewandert ist, dass dann sozusagen die Herkunftssprache noch gesprochen wird, während wenn der Vater eingewandert ist, das häufig nicht der Fall ist.
Ist denn viel gesungen worden? Welche Rolle hat Musik gespielt bei Ihnen?
Nein, lustigerweise ist bei uns, es gab überhaupt keine Musik. Meine Eltern haben sich nicht die Bohne für Musik interessiert. Die hatten auch keinen Plattenspieler. Es gab ein Radio, wo vormittags oder morgens, wenn man aufstand, Musik gelaufen ist. Aber ansonsten war das ein vergleichsweise musikfreier Aufenthalt. Das war aber so, dass mir sozusagen so, also auch in der Phase, wo man sich auch gegen durchaus übergriffige Eltern absetzt, mir die Möglichkeit geboten hat, mich für Musik zu interessieren. Und Musik hatte natürlich auch immer noch diesen rebellischen Charakter, als ich noch jung war. Ja? Also ich bin 66 geboren. Das heißt, das war sozusagen ein ganzes Refugium, diese Musik. Ich erinnere mich aber doch natürlich daran, sozusagen, dass als wir dann das erste Mal nach Griechenland gefahren sind, dass dort sozusagen das Singen noch eine ganz andere Rolle gespielt hat. Also dass es da so ein kollektives Singen gab, dass viele auch die Stücke kannten und so weiter. Und dass das in so einem, also dass das so einen speziellen Raum sozusagen erschaffen hat, in dem man die Musik gehört hat. Und ich meine, viele, viele Leute, die sozusagen viel mit mehr Community-Anbindung gehabt haben in Deutschland, die jetzt auch griechischer Herkunft waren, haben natürlich ihre Eltern definitiv singen gehört. Ja, weil das Singen sozusagen immer so eine Art war, den Bruch zwischen dem Herkunftsland und dem neuen Land, in dem man lebte, zu überbrücken. Mhm. Aber für mich war es eher so ein individueller Ausbruch, die Musik, ein eigener Kosmos, ein Kosmos, zu dem die keinen Zutritt hatten sozusagen.
Mhm. Sie haben ein Projekt initiiert, das nennt sich Heimatlieder. Vor 3 Jahren war das mit Musikern, die aus Ländern stammen, mit denen die Bundesrepublik ein Anwerbeabkommen geschlossen hat, also sogenannte Gastarbeiter, aus sogenannten Gastarbeiterfamilien stammen. Hatte da Ihr familiärer Hintergrund auch irgendwie eine Rolle gespielt?
Ja und nein, ja. Also das, sagen wir mal so, also mein familiärer Hintergrund hat mich schon, aber sozusagen mehr so vom Negativen her dazu motiviert, mich mit dem Thema Einwanderung näher zu beschäftigen. Das heißt, ich bin in Anfang der 90er Jahre komplett geschockt davon gewesen, nicht nur was auf den Straßen los war, also diese Pogromstimmung. Also ich habe in Köln gewohnt, in Solingen passiert ist, womit wir niemals gerechnet haben, dass das sozusagen bei uns um die Ecke passieren kann. Und gleichzeitig war ich total schockiert davon, was die deutsche Gesellschaft für Reaktionen darauf gezeigt hat. Also, dass sozusagen es überhaupt keine Idee davon gibt, was Rassismus ist, wie Rassismus funktioniert, wie wir dagegen vorgehen, sondern man so ein Gefühl hatte wie, ach ja, unsere armen jugendlichen Kinder, die hatten nicht genug Freizeitmöglichkeiten und jetzt müssen sie andere Leute verbrennen. Ja? Also, sage ich jetzt ganz polemisch, aber so ein bisschen war die Atmosphäre so. Ja? Und das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen, auch aus der Perspektive von jemandem, der selbst Migrationshintergrund hat. Ich bin nicht schwarz, ja, also ich habe einen europäischen Migrationshintergrund, aber auch einen, der natürlich, wenn Theodoros Voulgaridis im Rahmen der NSU-Morde umgebracht wird, eine Bedeutung hat. Ja, da muss man ja nicht leugnen. Und dann war es aber so, dass diese Beschäftigung damit, wie soll ich sagen, meine Beschäftigung mit Musik irgendwann nochmal überwuchert hat. Also ich bin irgendwann Redakteur einer Musikzeitung geworden namens Spex, wo dann sozusagen in dieses Projekt Heimatlieder diese beiden Strömungen mit reingelaufen sind. Ja, also das eine das Interesse an Musik, das andere die Beschäftigung mit der Migration, und das kam dann sozusagen in diesem Projekt zusammen, vor allem im Hinblick auf eine Sache. Ja. Also es war so, dass 1998 hat Deutschland anerkannt, ein Einwanderungsland zu sein, und davor ist eigentlich die Folklore der Einwanderer immer sehr gefördert worden. Und zwar im Hinblick darauf, dass Leute irgendwann mal wieder zurückgehen in ihre sogenannten Heimatländer, und dann haben sie all diese schöne Folklore gemacht oder finden sie sich da besser zurecht.
Natürlich, das ist ihre These.
Ja, das war so. Das war so. Das hat die Regierung, das ist von verschiedenen behördlichen Stellen mehrfach gesagt worden. Die sind auch mit Geld unterstützt worden.
Okay.
Also das war richtig eine Idee, dass die
irgendwann Kulturförderung, damit sie umso schneller wieder ins Heimatland zurückkehren.
Ja, ja, klar. Ja gut, also damals, also bis 98 gab es ja diese Fiktion, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Das heißt, das sind Ausländer und die gehen irgendwann wieder zurück. Und um denen, wie gesagt, zu ermöglichen, da wieder reinzurutschen in ihre Kultur. Ja, und es war natürlich völlig irre Idee, weil es geht ja davon aus, dass sich diese ganze Musik und der ganze Kosmos nicht verändern würde. Ja? Also das heißt, da ist ja auch was konserviert worden quasi, ja? Was es teilweise in den Herkunftsländern gar nicht mehr gibt. Und dann haben wir dann auch festgestellt, als wir angefangen haben zu recherchieren, dass es nicht nur konserviert worden ist, sondern sogar neu entdeckt worden ist, dass Leute neue Stücke geholt haben, die neu interpretiert haben, die anders interpretiert haben, Musiken, die sie noch gar nicht kannten, quasi importiert haben und angefangen haben, die zu singen. Auf jeden Fall gab es da eine ganze Welt. Das Problem war nur, dass zu dem Zeitpunkt, sozusagen nachdem Integration dann die Hauptströmung geworden war, war diese Folklore nicht mehr angesagt. Dann galt das irgendwie so als komische ethnische Musik, das ist jetzt nicht mehr so gut, ja, weil wir sind jetzt alle in Deutschland, jetzt brauchen wir irgendwas Hybrides oder wie auch immer, auf jeden Fall irgendwas, was nach vorne weist, und Folklore galt jetzt irgendwie als abgestanden und alt. Und da haben wir gedacht, okay, das kann jetzt so nicht sein. Ja? Also weil auf der einen Seite gibt es extrem kunstvolle Lieder, auf der anderen Seite hat das eine emotionale Qualität, ja, für die wir uns interessieren und die wir auch zurückholen wollen in Anbetracht der Tatsache, dass heute die Charts sozusagen die emotionale Tiefe eines Smartphones haben oder so. Ja, also da war was, diese jahrhundertealten Lieder, orale Kultur und so weiter. Und wir haben uns halt überlegt, können wir das in einen neuen Kontext setzen. Ja?
Also können, und das war alles Musik, die in Gastarbeiterfamilien in Deutschland gepflegt wurde, also die dort tatsächlich in den Familien oder in den Communities, wie auch immer, gesungen wurde?
Ja, also die ursprüngliche Idee war mal sozusagen die erste Generation abzufragen, auch für die kollektives Singen sozusagen auch noch genau diese Bedeutung hatte des kulturellen Kitts eines Bruchs zwischen dem Herkunftsland und der Bundesrepublik. Das gestaltete sich aber schwierig, das ist in einem Fall gelungen, also der koreanische Chor Berlin zuerst, dann gibt es einen in Köln und in Hamburg, also da gibt es überall koreanische Chöre, der besteht maßgeblich aus der ersten Generation von koreanischen Frauen, die alle als Krankenschwestern nach Deutschland gekommen sind.
In den 60er-Jahren.
Also Korea, ja, also Korea hatte, mit Südkorea hatte Deutschland einen Anwerbevertrag, der nur Bergarbeiter und Krankenschwestern angeworben hat. Sowas gab's. Mhm. Ja, und die Krankenschwestern sind tatsächlich so einer mittelgroßen Zahl gekommen und die sind sehr aktiv gewesen. Ja, also die haben sich mit dem Heimatland beschäftigt, das Gwangju-Massaker von 1980 unter der Diktatur wurde da erinnert, dann haben die sich auch für ihren Aufenthalt Aufenthalt eingesetzt, weil irgendwann wollte die Bundesrepublik die wieder loswerden. Und Krankenschwester war in Korea ein sehr anerkannter Job, der auch mit sehr viel Bildung einherging. Also die sind hier quasi erstmal abgestuft worden, als die kamen. Die haben diese Chöre gegründet, ja, und singen da sozusagen ganz bestimmte Lieder, die auch in Korea sehr bekannt sind, Arirang und ähnliches. Ja. Und da hat man tatsächlich die erste Generation, die sich zusammengefunden hat, in so einem neuen Kosmos, ja, der transnational war. Man beschäftigte sich mit dem Heimatland, man beschäftigte sich mit der Situation in Deutschland und sang dazu diese Stücke, mit denen man sich erinnerte, die auch sehr anspruchsvoll sind. Da gibt es einen Einfluss westlicher Kunstmusik auf diese Lieder, ja, die dadurch auch nochmal schon erneuert worden sind. Die erinnern nicht nur an die koreanische Heimat, sondern auch an den japanischen Kolonialismus, und sie sehen, in welcher Welt wir gerade sind. Ja? Also da, die Welthaltigkeit dieser Stücke ist so enorm. Ja? Und wenn diese Krankenschwestern das auf der Bühne singen, hat eine emotionale Wirkung, die vernichtend ist. Ja? Also das ist wirklich Gänsehaut der anderen Art. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns aber überlegt, dass sozusagen es einen Raum gibt, in dem die jüngere Generation das gehört hat, und dass wir uns auch daran interessieren, wie die das verarbeiten. Und bei den Leuten koreanischer Herkunft gab es tatsächlich so zwei jüngere DJs, koreanischer Herkunft, die eben elektronische Musik machen, und die haben wir dann gefragt, ob die das remixen können. In dem Sinne, dass sie das so nochmal reflektieren, wie sie das sozusagen als Kinder gehört haben.
Also es ist ein Konzertprojekt geworden letztendlich, mit dem sie eigentlich auf Tour gehen, auch immer noch, wo es immer noch Konzerte gibt, mit in erster Linie Chören aus Griechenland, Türkei, Kroatien. Es ist aber nicht nur Musik, die jetzt sozusagen innerhalb der Familien gepflegt wird, sondern sie sprechen von eingewanderter Folklore. Also inwiefern hat diese Art von Musik und Kultur dann den Rest der Gesellschaft auch wieder beeinflusst?
Naja, uns interessierte halt, das in einen neuen Kontext zu setzen. Ja? Also ich meine, der Kontext, in dem die Folklore normalerweise vorgekommen ist, war sozusagen das Multikulti-Straßenfest, in der die Einwanderer der einheimischen Gesellschaft mal ihre Kultur präsentieren. Nun sind wir aber doch jetzt irgendwie 5 Jahrzehnte, ja, sozusagen nach der Einwanderung auch. Mhm. Und das Interessante war, dass auch jüngere Leute sich dafür interessieren und angefangen haben, das zu machen und angefangen haben, das auch zu verändern. Ja? Und die Idee war dann, wir nennen das jetzt anders. Ja? Wir sagen, das sind Heimatlieder aus Deutschland, und wir sagen, das ist das, was zu dem Zeitpunkt war, das ging es um Berlin, also das, was im Bauch von Berlin zu diesem Zeitpunkt gesungen wird. Ja, da wird eben auch ein polnischer Chor angestimmt. Ja, also das ist nicht so, als ob da nur Rock'n'Roll stattfinden würde oder nur formatierte Popmusik oder was auch immer. Ja, also irgendwie, wir haben sozusagen eine Idee, dass dieser westliche Mainstream alle Musik wäre, die interessant wäre, und der Rest existiert nebenher. Und dann haben wir in Deutschland immer eine spezielle Idee, nämlich, dass wir unsere eigene Weltmusik quasi überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen, weil wir immer noch diese Idee haben von Homogenität und unsere Vorstellung von Volksmusik von absurden Samstagabendprogrammen geprägt werden, in dem im Grunde auch keine Volksmusik läuft, sondern eine extrem kommerziell sozusagen kitschige Version von Schlagern, die irgendwas mit Region simuliert zu tun zu haben. Ja, also, und dann zu sagen, hier, da, und da hinten an der Schule gibt es einen polnischen Chor, der singt. Da vorne, da gibt es einen Klapa-Chor, der dalmatinische Musik macht, der ist in der Kirchengemeinde entstanden. Ein Pastor, der aus Kroatien gekommen ist, hat diesen Chor gegründet, der hat sich dann erhalten. Dann gibt es Frauen serbischer Herkunft, die sozusagen selbst so eine rurale Musik aus Serbien Stücke geholt haben und angefangen haben, das zu entwickeln. Sehr individualistisches Projekt. Dann gab es eine italienische Musikwissenschaftlerin, die angefangen hat, sardische Lieder zu singen und so weiter, die sie wiederum bei ihren Eltern gehört. Auch Sachen, die erst in Deutschland stattgefunden haben, weil Leute haben sich da gar nicht für interessiert, während sie noch in Italien waren. Ja, also erst als sie nach Deutschland gekommen sind, haben sie angefangen, sich dafür zu interessieren. Fado, ja, das sind dann die bekannteren Sachen, die auch angefangen haben, in Deutschland Fado zu machen. Und die Behauptung ist, das ist deutscher Fado. Das ist keine Musik, die in Portugal gemacht wird, sondern das ist eine Musik, die hier gemacht wird. Und das ist eine Musik, die ist die Musik der Einwanderungsgesellschaft auch. Mhm. Also Heimatlieder aus Deutschland.
Ja. Und Ausdruck, was habe ich gelesen, einer fremdbestimmten Unbehaustheit. Sowohl in den alten Liedern als auch bei den jüngeren Migranten und Migrantinnen, die dann diese Musik wieder aufgreifen, vielleicht weiterentwickeln, aber trotzdem bleibt diese Unbehaustheit. Woran macht die sich fest?
Ja, aber ich finde ja gerade, dass die Musik eine gewisse Behaustheit bietet. Ja? Also irgendwie so, wir haben das imaginäre Heimatland genannt. Ja? Mhm. Also Leute, die in den 60er Jahren eingewandert sind, und damit hat sich ja der erste Teil des Projektes beschäftigt, also alle Länder, mit denen die Bundesrepublik oder die DDR einen Anwerbevertrag hatten. Ja? Also die DDR hatte Anwerbeverträge mit Mosambik, mit Kuba, mit Vietnam etc. Und mit denen wollten wir sozusagen was machen, und dann war die Idee, die man ja auch so selbst noch kannte, ja, so war sozusagen diese, in diesem Singen, ja, auch in diesem kollektiven Singen, so wie man es in Deutschland gehört hat, aber so wie man es dann auch im Herkunftsland gehört hat, entsteht sozusagen eine andere Idee von Behaustheit, ja, entsteht sozusagen ein imaginäres Heimatland, das mit dem Echten gar nicht übereinstimmen muss. Und die Leute, die am Anfang gekommen sind, haben ja bestimmte Erfahrungen gemacht, ja, also mein Vater hat, glaube ich, Erfahrungen gemacht mit einem relativ hohen Level an Diskriminierung, ja, also mit einem relativ hohen Level an Fremdheit und mit einem relativ hohen Level auch von sozusagen der Erfahrung von Leuten, die einen nicht wollen. Und in dem Moment sozusagen bietet die Community so eine Art Heimstätte, die aber jetzt auch nicht sich so einfach realisiert, sondern man entwickelt eine Idee von einem Heimatland, das mit dem realen Heimatland gar nicht mehr übereinstimmt. Und das entsteht auch beim Singen als ein emotionaler Raum, der von Schönheit und von Intensität und von Behaustheit spricht. Ja? Also das heißt, ich glaube nicht, Leute sind einfach unbehaust, sondern Leute schaffen sich andere Formen von Behaustheiten, eben auch in so einem musikalischen Raum. Und das war das, was uns auch interessierte. Ja? Also was ist das für ein imaginäres Heimatland, was da entstanden ist?
Mhm. Um nochmal auf Sie persönlich zu sprechen zu kommen, dieses Griechenland, ist das irgendwo auch eine imaginäre Heimat geworden? Ich habe gelesen, nicht nur Ihr Vater ist ja sozusagen von zu Hause weggegangen, sondern Ihre Großeltern sind damals auch letztendlich vertrieben worden aus dem Gebiet der Türkei. Nach dem Vertrag von Lausanne sind sie also in das heutige Griechenland gewandert. Hat sich das irgendwo in der Familiengeschichte wiedergespiegelt oder abgesetzt?
Naja, meine Großeltern sind sogenannte pontische Griechen, also die haben am Schwarzen Meer gelebt und das ist jetzt eine lange Geschichte sozusagen zwischen Griechenland und der Türkei. Jedenfalls wurde von den Westmächten sanktioniert ein Vertrag abgeschlossen, der einen sogenannten Bevölkerungsaustausch organisiert hat. Das heißt, alle Griechen sollten zurück nach Griechenland zurück. Die hatten da eigentlich nie gelebt und sozusagen alle die türkisch sprachen in Griechenland wurden in das Gebiet der neu dann geschaffenen Türkei geschickt. Das waren 1,5 Millionen und eben also aus dieser Region Schwarzes Meer, Trabzon, oben Nähe Kaukasus, sind meine Großeltern dann nach Griechenland gekommen. Die pontischen Griechen waren immer auch eine Minderheit in Griechenland. Ja? Also es gab auch ein Bewusstsein davon, dass sozusagen in der Familie gab es ein Bewusstsein davon, dass wir quasi Geflüchtete oder von Geflüchteten abstammten. Sozusagen das spielte eine relativ große Rolle. Auf der anderen Seite sind die aber auch relativ schnell reingekommen in die griechische Gesellschaft. Also es gibt Witze über Pontier, ja, und auch darüber, dass die noch schwärzer sind als die anderen und so weiter. Aber letztendlich sind die doch sehr gut angekommen in der griechischen Gesellschaft. Natürlich unter vielen Qualen, aber nichtsdestotrotz angekommen. Und sozusagen die Reise ging dann weiter nach Westen, ja, für meinen Vater, der dann nochmal aufgebrochen ist, ja. Und natürlich ist dabei eine Idee von Griechenland entstanden, die imaginär ist, ja. Also ich kann mich erinnern daran, dass es für mich nochmal im Speziellen so war, dass ich, wenn man Tergesides heißt, also dieser Name spielt sich und auch auf eine bestimmte Weise aussieht, und der Name spielt sich enorme Rolle, ja. Und früher noch mehr als jetzt und vor allen Dingen in einer bestimmten Alterszeit spielt der Name eine extrem große Rolle. Also man ist immer so ganz überrascht davon, wann das anfängt, wann man mit seiner Herkunft plötzlich so belästigt wird. Also ich bin ein normales Kind, ja, und plötzlich bin ich aber ein griechisches Ausländer. Kind. Mhm. Ja. Und da ich aber nur einen Elternteil hatte und mein Griechisch auch wirklich erbärmlich ist, ja, also irgendwie war das für mich total fremd, jetzt plötzlich mit diesem imaginären Griechen konfrontiert zu sein, also von der anderen Seite mit dem imaginären Griechen. Und das kann ja auch sehr positiv sein, ja. Also zu dem Zeitpunkt waren alle noch davon besessen, dass ein griechischer Junge, der musste so Alexis Sorbas artiger Naturbursche sein, und das, dem habe ich nie wirklich entsprochen, diesem Bild. Ja, ich war eher ein grüblerischer Junge. Ja, so irgendwie so ja, das passte alles überhaupt nicht. Ja, also irgendwie so bis dazu in der Schule, dass man da der Fachmann für Griechenland sein musste, zu einem Moment, wo man noch gar nicht da war, weil mein Vater wegen der Junta gar nicht hingefahren ist und so weiter. Ja, so irgendwie so, und dann entsteht dieses Griechenland als ein Raum, der, wie gesagt, über mehrere diasporische Stationen entstanden ist, mit einem Vater, der es letztendlich nicht liebt, aber auch einen bösen Blick auf Deutschland wirft, weil er diskriminiert worden ist. Irgendwie und diese Situation, dass man sich zu Griechenland verhalten muss, weil man plötzlich nicht mehr Deutschland ist. Mhm. Ja, also das ist in dem Spannungsfeld entsteht das.
Mhm. Haben Sie das dann quasi als Defizit erlebt? Weil Sie ja auch immer wieder sagen, Heimat oder Herkunft ist kein Defizit, aber haben Sie persönlich das dann als Defizit erlebt, weil Sie gemerkt haben, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich bin ein ganz normales Kind von dir.
Ja klar, das ist ja auch heute noch so. Also Schulerfahrungen sind ja jetzt bei mir auch 35 Jahre her. Ja. Also da könnte man auch herzlich drüber lachen und sagen, das hat sich erledigt. Nur leider passiert das heute an Schulen, gerade bei den gutmeinenden Lehrern, die dann so eine naive Interkulturalität haben, immer noch, wenn es da wieder heißt, Aisha, komm doch mal nach vorne, erklär den Islam oder Gott weiß was für Geschichten aus dem Heimatland erzählt werden sollen, aus dem Angeblichen. Ja. Und natürlich erleben die Kinder das als defizitär. Ja? Also diese Situation wird ja quasi kreiert. Also für mich war es ja so, sozusagen, mir wurde sozusagen klar gemacht, dass ich ein Defizit habe in Bezug auf meine Herkunft. Also ich bin jetzt, habe keine Ahnung von Griechenland, obwohl ich doch eigentlich Grieche sein sollte. Deutscher bin ich aber schon mal per se nicht, wenn ich unentwegt darauf angesprochen werde, Grieche zu sein. Also was genau bleibt da noch übrig? Also sozusagen das Erstaunliche war, dass so viele Arbeiten auch aus wissenschaftlicher Perspektive geschrieben worden sind, über die Situation der armen Migrantenkinder, die zwischen zwei Stühlen sitzen und man für sich selbst analysieren kann, wie man genau dahin gesetzt worden ist. Ja, also deswegen ist das, also es wird nicht nachgeguckt, was Kinder können, damit tut sich die deutsche Schule allgemein schwer, sondern es wird den Kindern sozusagen in Bezug auf zwei Kontexte ein Defizit mehr oder weniger eingeredet. Ja. Also und das könnte man natürlich auch ganz anders sehen. Der Vorteil daran ist, auch wenn das noch sprachlich nicht ausreichend erfasst ist, dass sozusagen all diese Kinder, die aufgewachsen sind, natürlich ihren eigenen Raum kreiert haben. Ja. Also und da habe ich mich auch irgendwann angefangen zu interessieren. Natürlich nimmt man irgendwie Anteil an dem, was in Griechenland passiert, obwohl man da nicht ständig zugegen ist. Aber ich habe auch mich einfach sehr stark dafür interessiert, wie eigentlich die griechische Diaspora sozusagen verlaufen ist. Es gibt Griechenland 10, 11 Millionen Einwohner, aber es gibt 10, 11 Millionen Personen griechischer Herkunft außerhalb von Griechenland. Ja, die sind möglicherweise auch nur noch ein Viertel griechisch, aber nichtsdestotrotz. Ja, also irgendwie da, es gibt sozusagen so eine Diaspora und die ist nicht zu klein, ja, und die spielt auch eine Rolle. Und ich habe mich dafür interessiert, was die eigentlich für Erfahrungen gemacht haben. Ja, und das sind sehr interessante Erfahrungen, zu denen ich mich auch verhalten kann.
Und wie haben Sie sich dann dazu verhalten? Also haben Sie sozusagen wie so eine Art Bestätigung gefunden in der griechischen Diaspora in, keine Ahnung wo, USA, Frankreich, Nachbarort? Oder wie?
Ja, eine Bestätigung würde ich gar nicht mal sagen. Also ich habe festgestellt, dass es gibt zum Beispiel diese, in Bezug auf, ich habe das für das neue Buch recherchiert, ja, also weil ich sozusagen unter diesem Kollaborationsaspekt, Zusammenarbeit, mich gefragt habe, was motiviert denn Individuen zur Zusammenarbeit? Und ein Begriff, der mich schon immer extrem gestört hat, war der Begriff der Identität. Ich weiß, dass heute jetzt alle sagen würden, ja, aber Identität, das ist doch so ein flüssiger Begriff und das bedeutet doch jetzt nicht mehr, dass man sozusagen so einen Gegenstand am Leib hat oder bestimmte genau benennbare Eigenschaften. Aber letztendlich, sobald der Begriff Identität fällt, ist es genau das, woran man denkt. Irgendwas, was sozusagen, irgendwie müssen all diese Leute ähnlich oder gleich sein und die haben dann irgendwas am Leib, was sie ähnlich oder gleich macht. Und ich habe das nie verstanden. Ja? Also jetzt auch aus meinem persönlichen Kontext her. Ja? Also wenn meine Mutter mit den deutschen Truppen sozusagen Richtung Belgien ausgerückt ist und dort ihr Vater Bestandteil der deutschen Besatzungstruppen in Belgien gewesen ist und mein Vater gleichzeitig deutsche Soldaten um Essen angebettelt hat wegen der deutschen Besatzung. Was soll die Identität sein? Ja? Ich meine, das lässt sich ja überhaupt nicht zusammenbringen. Eigentlich. Und dann irgendwann stellt man fest, naja, das ist eigentlich eine ziemlich europäische Geschichte. Ja? Also wir sind gar nicht alle so unglaublich rein. Und diese Geschichte der Diaspora für Griechenland war natürlich eine, es gibt diese legendäre Geschichte des Schiffs Mataroa, das in den 40er Jahren quasi einen nicht unbeträchtlichen Teil der griechischen Geisteselite nach Frankreich ausgeschifft hat. Also die beiden Leiter des Instituts Français waren beide mit intellektuellen Griechinnen verheiratet, die eine Schriftstellerin, die andere Ethnologin. Die haben sehr darauf gedrängt, sozusagen, versuch mal hier Stipendien zu bekommen, damit wir Leute rausholen können, kurz vor dem Bürgerkrieg. Klar, also Partisanen hatten eigentlich gewonnen, die Briten wollten nicht, dass die an die Macht kommen, also es war klar, es würde Krieg geben. Und daraufhin haben die 20 Stipendien aus Frankreich bekommen, haben die aber in 150 kleine Teile zerhackt und haben 150 sozusagen geistige Kräfte auch mit der Idee, die an die Frankophonie zu binden, nach Paris gebracht. Und da saßen dann so Leute wie Kostas Axelos, Philosoph, Cornelius Castoriadis, Philosoph, Mimika Kranaki, Schriftstellerin, der sehr berühmte Architekt Yorgos Kandilis, der in Berlin Teile der Universität mitgebaut hat und so weiter, die sind alle nach Frankreich gegangen. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung, fand ich, weil sozusagen, welche Kultur ist da entstanden auf diesem Schiff? Ja? Die sind alle nach Frankreich gegangen, die sind nicht zurückgegangen nach Griechenland. Griechenland. Aber die sind auch in Frankreich nicht einfach nur Franzosen geworden. Ja. Mhm. Candilis hat im Büro von Le Corbusier gearbeitet als Architekt und hat Corbusier hat irgendwann über Candilis gesagt, der ja später weltweit bekannter Architekt war, naja, der Candilis, der spricht in seinem eigenen Kauderwelsch. Ja, weil Candilis aus Baku kam, eigentlich Russisch gesprochen hat, in Griechenland Griechisch gelernt hat und dann nach Frankreich kam, um dort Französisch zu lernen. Keine dieser drei Sprachen konnte er richtig. Und dann ist es aber so, ja, war der Mann jetzt integriert? Ja, unbedingt war der integriert. Ja. Der war sogar sehr und über alle Maßen integriert. Und dann stimmt der Begriff auch nicht mehr. Und gleichzeitig hat er quasi in seinem eigenen Kauderwelsch gesprochen, was fast schon so eine romantische Vorstellung davon beinhaltet, wie individuell man eigentlich sein kann als sozusagen diasporisches Kind. Also ich will gar nicht sagen, er hätte nicht eine Sprache besser lernen sollen. Ja, also bevor man jetzt diese Diskussion wieder anfängt. Ja. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, dass das sozusagen da ein Beispiel ist für jemand, der sich seinen eigenen Raum schafft. Ja. Und das kann ich bei den anderen genauso feststellen und wie sozusagen eine kulturelle Entwicklung auf einem Schiff in Gang gesetzt wird, das eigentlich einen Bruch verkörpert. Und man kann sozusagen diese diasporischen Vorstellungen tatsächlich sozusagen analysieren und auf einen Nenner bringen. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn man irgendwo immer gelebt hat.
Da sind wir jetzt bei dem großen anderen Thema, das Sie beschäftigt, auch beruflich beschäftigt, das Thema Migration natürlich in ganz vielen verschiedenen Verästelungen. Vielleicht, wenn ich dieses Bild versuche aufzugreifen und wir hier ganz viele verschiedene Schiffe haben, die bei uns in der Gesellschaft rumschwimmen und da versucht wird, diese Schiffe irgendwie in den großen Bauch, wie er auch immer Deutschland heißen soll und aussehen soll, zu integrieren. Wie steht's um diese Art von Zusammenleben? Also Sie haben mal geschrieben, wir brauchen eine neue Alphabetisierung, wir müssen sozusagen eine gemeinsame Sprache irgendwie finden. Ist die Bereitschaft zu dieser gemeinsamen Sprache in den letzten Jahren gesunken, geschwunden vielleicht sogar?
Naja, erstmal vielleicht das Interessante an Deutschland ist, dass es eigentlich in den 90er Jahren, ohne dass man es gemerkt hat, ein komplettes Umdenken über Deutschland gegeben hat. Und zwar mit dem Spruch, das Boot ist voll. Das ist ja eigentlich eine ziemlich rassistische Bemerkung, wurde auch damals so aufgefasst. Ja. Aber das Interessante daran war eigentlich, dass Deutschland plötzlich ein Boot war. Das Land, das immer an die Scholle gebunden war, ja, die Landmacht Deutschland, war plötzlich ein Boot. Ja, ein Boot schwimmt per se auf dem Ozean und der Ozean ist immer sozusagen ein Raum gefährlicher Unbestimmtheit. Also das heißt, dieses Boot war plötzlich eine Metapher für ein Land, das sich offenbar nicht mehr so seiner selbst gewiss war, wie das vorher mal der Fall gewesen ist. Und das ist ja interessant, weil sich das quasi fortsetzt. Ja, ich würde ja sogar behaupten, dass das Diasporische oder die Vorstellungen vom eigenen und von der Kultur im Diasporischen dieser Tage quasi auf eine interessante Art und Weise auf gerade die Leute übertragen worden ist, die immer gedacht haben, sie seien sesshaft und plötzlich bemerken, dass sie es nicht mehr sind. Ja.
Also die sogenannte Mehrheitsgesellschaft.
Ja, die sogenannte Mehrheitsgesellschaft. Ja. Also diese Versuche, Leitkultur zu definieren. Ja. Erstaunlicherweise scheint das nur noch über Abgrenzung zu funktionieren. Ja. Wir sagen nicht mehr, was wir sind, sondern wir sagen, was wir nicht sind. Und im besten Fall geben wir vielleicht einfach mal zu, dass wir echt auf dem Boot sind, ja, also dass wir am Schwimmen sind gewissermaßen darüber, wie wir denn das eigene definieren. Meine Vorstellung ging auch in Richtung Einwanderungsgesellschaft immer mehr in die Idee, sozusagen wir müssen in den Prozess investieren, ja, also es kann nicht sein, dass jetzt dekretiert wird, so und so sind wir oder so wie Thomas de Maizière sich das gerne vorstellt, also es gibt hier so bestimmte Werte, die müssen wir alle haben und dann zeigen wir euch mal, wie das geht. Das stimmt ja nicht, ja. Es gibt einen relativ großen Wertekosmos mittlerweile auf dem Boot Bundesrepublik Deutschland und so solange diese Werte sozusagen im Privaten verhandelt werden, gehen die mich auch erstmal gar nichts an. Das ist Teil sozusagen der Demokratie. Das gilt für die katholische Kirche ebenso, wie es für den Islam gilt oder für irgendwelche Puritaner, die ihre eigene Ideen von Gemeinschaft haben. Solange die sich an die Gesetze halten, habe ich da erstmal nichts zu sagen. Also das Grundgesetz ist die Basis, auf der das stattfindet. Es muss sozusagen Öffnungsprozesse geben, auch in den Institutionen, die auch mal umdenken müssen und nicht immer nur auf die anderen gucken und zu sagen, also du musst hier mal so werden, wie wir schon scheinbar sind, sondern es geht darum zu fragen, sind unsere Institutionen eigentlich fit für die Vielfalt der Gesellschaft? Mhm. Ja, und das sind sie oft nicht.
Dahinter steckt aber natürlich auch die Überzeugung, dass Vielfalt und Vielheit ein positiver Wert ist. Ich habe... Okay.
Also, gar nicht zwangsläufig. Ich glaube nur, dass es eine Tatsache ist.
Ja, ja, aber was mir erscheint, dass eben man versucht, entweder diese Tatsache zu leugnen oder auf eine größere Einheitlichkeit zu setzen. Also, dass die Tendenz wieder hingeht, wir da oben, ihr da unten oder wir hier drin, ihr da draußen. Ja. Und das ist nicht nur ein deutsches, sondern ein eher europäisches Phänomen. Wie begegnet man diesen, ja, man kann sie auch Parallelgesellschaften dann doch wieder nennen, wie sie unter anderem in Brüssel, in dem Stadtteil Molenbeek augenscheinlicher existieren, mit Gruppen von Leuten, die eben nicht mehr die gemeinschaftliche Sprache und die gemeinsamen Beziehungen suchen.
Naja gut, also das gibt es ja an verschiedenen Orten in der Gesellschaft. Ja, aber wenn ich mal Molenbeek nehme, ja, oder auch, nehmen wir mal die Anschläge von Paris, ja, also da ist ja viel drüber gesprochen worden. Mhm. Was daran ja zu sehen ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, der Angriff von Paris ist der Angriff auf eine vielheitliche Gesellschaft. Ja, das heißt, wenn Sie sich die Namen mal angucken von den Leuten, die in Paris gestorben sind, dann gibt es ganz viele Namen arabischer Herkunft. Und das wären sogar noch mehr gewesen, wenn im Bataclan nicht die Eagles of Death Metal gespielt haben, die einfach ein bestimmtes sehr weißes Publikum haben. Also sozusagen, da ist die Mischung schon drin. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die aus Molenbeek und die aus den entsprechenden französischen Quartieren, die ja auch nicht alle nur Problemquartiere in Anführungszeichen gewesen sind, ja eben nicht aus dem Ausland kamen, sondern sozusagen aus unserer Gesellschaft und quasi unsere Kinder sind, ja, wenn man so will. Und dann muss man sich doch fragen, was ist passiert, ja, dass sozusagen diese Kinder, unsere Kinder, so wenig Zugehörigkeit zur Gesellschaft verspüren, dass sie sich tatsächlich diesen schon fast karikaturhaften Radikalismus des Islamischen Staates anschließen. Ja. Und ich glaube, dass die Gesellschaft aufgerufen ist, Zugehörigkeit zu organisieren. Das müssen wir in verschiedener Hinsicht tun, das müssen wir in sozialer Hinsicht tun. Ja. Das müssen wir dann tun, wenn jetzt Leute, die auf Hartz IV sind und deutscher Herkunft, das Gefühl haben, dass ihre Leistungen gekürzt werden. Und das müssen wir vor allen Dingen, glaube ich, aber da tun, wo Migrationshintergrund oder bestimmte Herkünfte immer noch dazu führen, dass Leute sozusagen als nicht dazugehörig identifiziert werden. Und ich glaube, dass diese Erlebnisse sich akkumulieren. Ich habe das eben aus der Schule erzählt. Ich habe da was anderes draus gemacht. Aber man kann da auch ganz andere Schlüsse draus ziehen. Ja? Also das war für Kreuzberg, wo ich jetzt lebe, war mal sehr schockierend, dass es dort den Rapper Desodog gab, also der ein ghanaisches Elternteil hat und den man dann sozusagen im Fernsehen beim Islamischen Staat wieder gesehen hat. Und wie kann es eigentlich sein, ja, dass sowas passiert? Also sozusagen aus Kreuzberg jemand plötzlich im Fernsehen mit abgehackten Köpfen da steht. Ich kann sagen, der ist irre. Oder ich kann nochmal analysieren, was eigentlich diese halbe ghanaische Herkunft eigentlich ausgelöst hat für dessen Gefühle von Zugehörigkeit. Und ich glaube, da wären wir auf dem richtigen Weg. Der Auseinanderfall, also ich meine, ich kann ähnliche Parallelgesellschaften sehe ich in Dresden auf der Straße, ja, oder sehe ich beim Wahlerfolg mancher Parteien. Wir wissen aber auch, dass es 10-15% gibt, die in der Bundesrepublik ebenso wie in anderen europäischen Ländern ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat. Die gibt es seit den 50er Jahren fast durchgehend. Ja. Und mit denen muss ich auch auf die eine oder andere Weise umgehen.
Wenn jetzt Frau Merkel sagt, um diesen Spruch auch nochmal unterzubringen, wir schaffen das, welches wir meint sie damit? Also ist es sozusagen die Eigenverantwortung eingefordert bei der Mehrheitsgesellschaft oder meint sie da auch die große Gruppe der Migranten, die sozusagen mithilft, ohne dass sie wirklich angesprochen hat? Was ist Ihre Einschätzung dabei?
Naja, ich muss Angela Merkel ja auch loben, obwohl ich gar nicht unbedingt ein Anhänger von Angela Merkel bin. Jetzt gar nicht mal wegen ihrer Reaktion auf die Flucht aus Syrien zumal, sondern auch vor allen Dingen für die Zeit davor. Also Angela Merkel ist eine relativ untypische Bundeskanzlerin, weil sie, zumindest was die Einwanderungsgesellschaft betrifft, einfach überhaupt nicht polarisiert hat. Das hat Helmut Kohl getan, das hat Gerhard Schröder getan, obwohl er SPD war. Immer mal wieder gerne. Das war immer der Moment, wo man mit ein, zwei Sprüchen sozusagen diesen auch penetranten rechten Rand sozusagen wieder in das Parteispektrum zurückholt. Und das tut Angela Merkel nicht. Das hat Angela Merkel zu keinem Zeitpunkt ihrer Regierungsphase getan. Die polarisiert nicht, das ist nicht ihr Interesse. Und mit dem Wir, das hat sie auch mehrfach in Reden klargemacht, meint sie die ganze Gesellschaft. Ja, also wenn sie sagt, wir schaffen das, dann sind das für sie auch die Leute mit Migrationshintergrund, die hier leben und geholfen haben während der Willkommenskultur. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht ihr Punkt. Auf der anderen Seite bei Angela Merkel, ob es sinnvoll ist, quasi im Handstreich zu entscheiden, dass man mal jetzt helfen muss, während man vorher die Situation eigentlich hat lange eskalieren lassen, ohne zu bemerken, was im Libanon und in der Türkei und in Jordanien sozusagen nicht mehr funktioniert. Das glaube ich nicht, dass das eine gute Idee war. Ja? Also die Krise, die wir jetzt hatten, war zu einem nicht unbeträchtlichen Teil eine Regierungskrise. Ja, eine Regierung, die das nicht halt vorhersehen können und die Leute springen ein. Da im positiven Sinne springen die ein. Also wir müssen der Regierung helfen, mit dieser Flüchtlingssituation klarzukommen. Und das haben sie auch gemacht. Also das ist ja erstaunlich, was die Leute bereit sind für ein Engagement, Kollaboration, ja, was die Leute bereit sind für ein Engagement zu zeigen. Ist nur die Frage, ob die Politik, wenn sie dann glaubt, die Kontrolle wieder zurückzuhaben, wie jetzt gerade, ob sie dann auf diese kollaborative Energie in richtiger Art und Weise reagiert. Und ich glaube, das tut sie nicht. Mhm. Also jetzt wird wieder autoritär von oben entschieden und die Leute, die geholfen haben, werden nicht mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, dass auch viel der Unzufriedenheit, die am rechten Rand entsteht, damit zu tun hat, dass man mit Leuten nicht redet. Ja, also die am besten gehen die Bürgermeister mit der Situation um, die ihren Kommunen sozusagen alles und jedes kleinteilig erklären und fragen, was können wir leisten, warum habt ihr was dagegen, was nutzt uns das und so weiter und so weiter. Also das ist sinnvoll, das alles zu tun.
Kollaboration, nur um dieses Stichwort nochmal kurz zu erklären, ist der Titel Ihres jüngsten Buchs. Da haben Sie den Begriff, der eigentlich negativ geprägt war von der Kollaboration mit den Nazis, ins Positive gewendet. Und da geht es sehr viel um Eigenverantwortung in diesem Buch auf den ganz unterschiedlichen Ebenen. Welche Rolle, um jetzt wieder zum Anfang zurückzukommen, könnten Kunst und Kultur bei dieser Art von gesamtgesellschaftlichen Kollaboration und Integration, auch wenn Sie den Begriff nicht so sehr mögen, welche Rolle können Kunst und Kultur spielen? Braucht es da eine starke Veränderung im Kulturbetrieb auch oder in der Auswahl, in der Präsentation der Vielheit, auch in den größeren Medien?
Ja, unbedingt. Ich kann mal mit Medien anfangen, weil da gibt's immer so ein schönes Beispiel. Also das war, glaube ich, vor ein paar Jahren, wo meine Untersuchung gemacht worden ist, wie viel Journalisten mit Migrationshintergrund bei der deutschen Tagespresse arbeiten. Und da hat man festgestellt, 1%. Ja, und wenn ich jetzt in Heilbronn lebe oder in Pforzheim lebe, ja, wo 50% der Bevölkerung mittlerweile Migrationshintergrund habe und ich habe eine Zeitung, bei der 1% der Journalisten Migrationshintergrund habe, dann kann ich ja sozusagen gar keine Zeitung mehr für die Stadtgesellschaft machen, weil ich die Perspektive gar nicht mehr abbilde. Ja, ich sage ja nicht, Migrationshintergrund ist eine besondere Perspektive, aber wenn gar keiner Migrationshintergrund hat, dann hat man natürlich auch oft so einen Draufblick. Ja, die machen Probleme und es ist Probleme wegen Einwanderung und so weiter. Ich meine, wenn ich selbst Migrationshintergrund habe, will ich das ja nicht unbedingt so sehen, dass ich nur, weil ich einen bestimmten Hintergrund habe, schon ein Problem darstelle. Ja, also sondern ich will auch Nähe, ja, ich will Subjektivität in der Zeitung, die ich lese oder in dem Fernsehen, was ich gucke oder wie auch immer. Im Bereich von Kunst und Kultur ist das ganz ähnlich. Ja, also das ist eigentlich auch eine Parallelgesellschaft. Also wir wissen sozusagen, dass der deutsche Kunstbetrieb eigentlich von, naja, wenn es 10% der Bevölkerung ist, ist das viel, ja, die das nutzen. Also das heißt, das ist eine relativ kleine Gruppe und das ist eigentlich sozusagen natürlich auch sowas wie das klassische deutsche Bildungsbürgertum, was bei allen Veränderungen, die damit jetzt einhergegangen sind. Ja, das ist natürlich nicht mehr dasselbe wie 1950, so viel ist klar. Aber was wird da ausgehandelt? Ja, oder was kann da ausgehandelt werden, wenn diese Gruppe eigentlich so klein ist? Ja, also das heißt, da muss auch ein Öffnungsprozess stattfinden, um sich sozusagen auf diese Vielheit der Gesellschaft einzustellen. Und dann finde ich, könnte Kunst und Kultur eigentlich ein ganz interessanter Bereich sein, weil das ja ein Bereich ist, in dem man auch viel experimentieren kann, ja, Prozesse zulassen kann, auch sozusagen Verschiedenheit aushandeln kann, ja, so, und dann sozusagen auch mal so Wirs ausprobieren könnte. Ja, das wäre ja mal ganz interessant, das zu tun und sich auch die Frage zu stellen, wie kann man das machen?
Um jetzt sozusagen nochmal zu Ihnen zu kommen und zu Ihrer Geschichte. Sie haben bei der Zeitschrift Spex, standen Sie sozusagen für eine Begleitung des Kulturbetriebs mit einer sehr kritischen Haltung, auch vielleicht mit dem etwas emphatischen Gedanken, über die richtige Musik zu schreiben, in Anführungszeichen. Wäre das auch ein Weg, sozusagen diese Entwicklung journalistisch oder auch kulturell in verschiedenen Ecken zu begleiten und nicht nur quasi Werbung für den Kulturbetrieb zu machen im Sinne von Tipps und geht da mal hin, sondern quasi kritisch mit einer Art Sendungsbewusstsein das Ganze zu versehen?
Ja, ich finde ja ohnehin, dass der Kritiker selbst kollaborativ arbeiten sollte. Ja. Also irgendwie, ich finde dieses Ganze, ja, jetzt warte ich mal, bis die neue CD von XY rauskommt oder das neue Buch rauskommt, rauskommt oder das neue Theaterstück rauskommt und dann beugen wir uns als Kritiker darüber und dann schreiben wir, das war toll oder das war nicht gut und möglicherweise begründen wir es, aber das ist ja dieser Tage auch nicht mehr gewährleistet, dass das oft passiert. Nee, ich finde, man sollte sich da reinmischen. Ja, also ich meine, Heimatlieder aus Deutschland war so ein Projekt, wo man gedacht hat, okay, mir ist das so öde alles. Also wir versuchen einen Rahmen für musikalische Produktion zu finden, weil wir als Kritiker einfach eine andere Rolle haben, wo wir bringen uns da ein. Ja, also irgendwie, vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal einen Tritt in den Hintern, weil wir nicht mehr gewollt werden mit dem, was wir sagen. Aber das ist ja dann auch schön. Ja, also wenn das ohne uns läuft, dann ist es halt so. Aber ich glaube, dass man sich da mehr hineingeben muss und dass das auch die interessantere Kritik wäre. Und gerade wenn Kunst prozessualer ist, ja, dann wäre das auch gar kein Problem, weil dann muss man sowieso über längere Zeit den künstlerischen Prozess begleiten. Für mich als Kritiker kann ich vielleicht eine Sache noch sagen. Also wir haben damals mit dem vietnamesischen Quang Ho Chor aufgenommen. Das ist also sozusagen eine UNESCO-Kulturerbe-Gesangskunst. Und die haben angefangen zu singen und wir hatten versucht, uns da reinzuarbeiten und so weiter. Aber als sie angefangen haben zu singen, war das so, dass die geballte musikalische Kompetenz, die da im Studio stand, keine Ahnung hatte, ob die auch nur richtig singen. Ja? Und wir haben uns das angehört mit offenem Mund und dann kamen die zurück und dann haben wir gefragt, naja, okay, wie fandet ihr das jetzt, was ihr gemacht habt? Und dann haben die sich eine Viertelstunde auf Vietnamesisch unterhalten und dann haben die, während wir immer noch mit offenem Mund da saßen, dann haben sie gesagt, da müssen wir wohl nochmal machen. Und da haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir es nochmal machen. Ja, also, und dann, das war der Moment, den ich kulturpolitisch auch herstellen wollte. Als Kritiker auch, ja, zu sagen, okay, da haben Leute, denen muss ich nichts beibringen, ja, sondern die haben sozusagen bestimmtes Können, bestimmte spezifische Wissensbestände, von denen ich auch erstmal profitieren kann. Ich bringe einen Rahmen mit in das Projekt, das kann ich am besten. Die bringen Quang Ho in das Projekt mit ein, das können die am besten, ja. Und das sozusagen dieses, was alle am besten können, daraus ergibt sich sozusagen ein neuer, interessanter Raum, ja. Und das ist aber auch so, da ist der Moment, wo Kunst und Kultur dir was ermöglicht, was du gesellschaftlich vielleicht nicht findest.